24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Eine neue Folge Podcast 24/7 und ich freue mich auf Amelie Möbus. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, warum?
Weil ich das ja sonst immer von der anderen Seite begleite.
Ja, ich wollte eigentlich mit dem Gag einsteigen. Schön, dass wir dich mal in dieses Studio bekommen haben. Dabei müssen wir gleich transparent machen. Du hast eigentlich jede Folge bisher mit abgenommen. Du warst mit dabei. Erzähl uns doch mal, erzähl mal den Hörerinnen und Hörern, was deine Funktion hier ist im Podcast.
Also ich bin normalerweise auch bei den Folgen dabei, obwohl man mich nicht sieht und nicht hört, weil ich dafür zuständig bin mit meinen Kollegen, dass wir ein Bild haben zu dem Ton, den man hört, dass wir das dann auch auf Instagram und auf YouTube rausbringen können, damit man sich ein Bild machen kann von den Leuten.
Ja, du sorgst für einen ganz wichtigen Punkt. Du sorgst nämlich dafür, dass der Moderator immer gut im Bild ist, wenn er bei Instagram und Co. auftaucht. Das ist eine wichtige Funktion. Aber natürlich viel wichtiger ist, dass unsere Gäste gut angekündigt werden und Leute Lust haben, den Podcast zu hören. Und wir merken schon, wir sind heute im Bereich der Unternehmenskommunikation unterwegs. Wie das heißt, du bist Teil der Unternehmenskommunikation. Nimm mich doch mal ein bisschen mit. Was ist eigentlich deine genaue Berufsbezeichnung? Wie nennst du dich denn selber, wenn dich jemand fragt? Was machst du eigentlich von Beruf?
Also ich bin Teil der Unternehmenskommunikation, aber mit Schwerpunkt Social Media. Der Kern ist, dass ich für Social Media zuständig bin. Das heißt, ich betreue die Kanäle, produziere Content und habe dafür mal irgendwann gelernt, Mediengestalter, Bild und Ton. Das ist vielleicht so der gemeinsame Nenner, dass wir alle irgendwie Mediengestalter sind.
Und das heißt ja, da hören wir schon durch, dass ein wichtiger Arbeitsbereich unserer Klinik heute auch ist, das in die Öffentlichkeit zu bringen, das, was wir tun, die Inhalte zu transportieren. Und ihr macht das vor allem auch mit dem Schwerpunkt Social Media. Der Weg hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen entwickelt von dem typischen Print etwas weg hin eher zur Gestaltung im Social Media Bereich. Ist das so richtig? Was sind so die Formate, die ihr macht? Also ihr macht ja nicht nur Podcast.
Ja, also wir generell Unternehmenskommunikation machen da ganz viel. Also es fängt an so bei Print. Das heißt, dass wir Pressemitteilungen schreiben, dass wir aber auch die Unternehmenswebseite bestücken, dass wir uns um Flyer und Poster kümmern, um Sachen anzukündigen, um Infos zu verpacken in eine Printform und dann eben jetzt auch Social Media. Dadurch hat sich jetzt die Gewichtung verändert und natürlich auch gezielt die Gewichtung verändert, weil Social Media und generell so, dass dieses Feld wichtiger wird und wir da mit dem Podcast, mit Instagram, mit unseren Livestreams zum Beispiel auch natürlich auch zeigen können, was macht eigentlich Krankenhaus, was bieten wir an, wer arbeitet hier, was gibt's hier so für Geschichten. Und die Formate, die wir so haben, das ist relativ fluide, das heißt, das verändert sich auch, aber ist eben, also wir haben jetzt diesen Podcast jetzt im zweiten Jahr, den wir machen. Wir machen Livestreams, wo wir einerseits werdende Eltern ansprechen, aber auch Klinikforen, wo es dann verschiedene Themen gibt. Das ist so das, was fest ist. Und dann gucken wir auf Social Media, also dann konkret auf Instagram und auf LinkedIn, welche Themen da gerade interessant sind, sowohl von uns aus, als auch was gerade die Leute interessiert, die uns dazugucken.
Und bei den Livestreams noch mal ein bisschen hängen zu bleiben, also für werdende Eltern, dann gibt es ja auch zu unterschiedlichsten Themen. Erlebt ihr das als ein wichtiges Medium, weil ihr merkt, da sind die Leute auch dran? Also das ist ja ein bisschen wie eigenes Fernsehen machen, sag ich mal, in Anführungsstriche. Bietet man was an? Wie funktioniert das genau? Wie macht ihr das?
Ja, das ist quasi so, wie wenn wir hier eigenes Fernsehen machen. Also ich komme ja ursprünglich auch aus dem Fernsehen und deswegen so fühlt es sich immer an. So, wir gehen jetzt abends auf Sendung. Bei den Infoabenden merken wir total, dass da ganz viel Interesse ist, dass die Infoabende für werdende Eltern, die zwar monatlich sind und auch eigentlich inhaltlich immer ähnlich. Es wird erzählt, wie läuft eine Geburt ab, wie sollte ich mich vorbereiten, welche Fragen könnte ich haben, wann sollte ich mich anmelden, was soll ich mitbringen. Das ist zwar immer das Gleiche, aber es stößt auf ein ganz hohes Interesse. Also da haben wir ganz viele Eltern. Wir sind jetzt auch wieder in Präsenz damit und da kann man dann auch wirklich so die Leute sehen, die da kommen, die ganzen Paare, die sich dafür interessieren. Bei den Klinikforen, die immer ein anderes Thema haben, ist das natürlich sehr viel zugespitzter, das Thema. Da geht es dann mal um Krebs oder es geht um Mediennutzung jetzt im kommenden Monat. Oder es geht um Ethik oder sowas. Mhm. Also da gibt es es ist dann ganz, ganz breit. Und das, finde ich, ist auch eine Bank, die wir haben, die wir nutzen sollen. Nicht nur, dass wir das technisch können, das mit den Livestreams, sondern auch einfach, dass wir hier die Leute haben, die da was erzählen können. Ja. Denen wir damit dann natürlich auch eine Bühne geben. Ja. Und denen die Möglichkeit geben, darüber zu erzählen.
Ja, und ist ja nochmal wichtig, also wenn wir von wir sprechen, muss man ja transparent machen, also ihr seid ja in dem Fall auch hinter der Kamera, davor stehen jeweils die Expertinnen und Experten, bei den werdenden Eltern ist es beispielsweise in der Regel die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Frau Professorin Bans-Jansen, dann in der Regel mit der leitenden Hebamme oder einer Hebamme, ne, und sonst die Experten, und das ist ja schön, wenn ich mir hin und wieder auch mal in da reinklicke, dass man sozusagen, das erstens ist das sehr praktisch, weil man es nebenbei machen kann, man muss nicht extra sagen, ich muss da jetzt irgendwo hin zu einer Veranstaltung, sondern ich kann das nebenbei machen. Und man traut sich dann vielleicht auch eher mal eine Frage zu stellen.
Auf jeden Fall. Also weil wir bei den Infoabenden weniger, aber bei den Klinikforen, dann sind das natürlich auch, zum Beispiel haben wir bald das, oder wir hatten auch, was hatten wir denn für Themen, die ein bisschen schwieriger sind? Burnout zum Beispiel, was ja schon normaler wird oder wo man weniger stigmatisiert ist, aber es ist halt trotzdem noch nicht so ein Thema, wo man mit hausieren geht. Ja. Und das ist natürlich dann auch eine Plattform, wenn wir das live streamen, dass man eine Frage stellen kann, die man sich sonst in einem Forum nicht traut. Und man weiß, man hat da jemanden vor der Kamera, der dir eine gesicherte Antwort gibt. Der oder die dir eine gesicherte Antwort gibt. Was natürlich cool ist, weil ich muss dafür nicht aus dem Haus, ich muss mich nicht zeigen und ich kriege trotzdem eine Antwort. Und das ist auch was, was ich finde, was einen riesigen Wert hat, den wir hier haben und wo es total Spaß macht, das nach außen zu tragen.
Ja. Schön, jetzt hast du gerade erzählt, du bist beim Fernsehen gewesen. Also jetzt, ich überlege gerade, ob ich das schon mal wusste, aber ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Wo warst du denn? Habe ich dich irgendwo als große Moderatorin verpasst?
Auf gar keinen Fall. Ich bin ja immer hinter der Kamera gewesen. Das ist ja so, wie ich angefangen habe, weil ich schon ganz früh wusste, ich will irgendwas mit Medien machen. Ich würde gerne Kamerafrau werden. Und
irgendwas mit Medien, das ist doch, mir fällt die Sendung ein. Wir vertiefen es nicht heute schon. Irgendwas mit Medien.
Und das ist jetzt quasi genau das, was ich mache, obwohl ich vorher nicht wusste, dass es das hier mal werden wird. Also das ist wirklich wie so ein bisschen, wie so Schicksal. Also ich wollte schon ganz früh Kamerafrau werden, habe dann eine Ausbildung gemacht, eben Mediengestalterin Bild und Ton, war dann in der Tonassistenz, habe auch geschnitten und auch da hinter der Kamera. Und hat mir total Spaß gemacht. Und jetzt bin ich hier, weil ich mich nochmal weiterentwickelt habe und auch weil meine Stelle geändert ist. Und jetzt, dann habe ich geguckt. Und dann war das, was ich jetzt hier mache, das, was ich mir erträumt habe. Wo ich nicht dachte, das wäre richtig toll. Aber ich glaube nicht, dass ich mal irgendwann das machen darf. Und dann hat es sich so ergeben, dass ich jetzt hier auch wirklich Kamera führen darf und selber Filme mache, da dann aber auch helfe, Sprachrohr zu sein, eben um Expertise nach außen zu bringen.
Also das heißt, du bist ja ganz viel Kamerafrau, das weiß ich, aber auch Regisseurin, würdest du sozusagen sagen? Also wie viel kreative Freiheit hast du denn oder auch Herausforderungen? Das frage ich mich gerade nochmal so. Du gehst ja dann oder dich ruft aus der Klinik jemand an oder ihr kommt in Kontakt und sagt, Mensch, wir haben das Thema, das müssen wir jetzt medial irgendwie verpacken. Stelle ich mir das richtig vor? Und dann machst du Konzept, Drehbuch, Kamera und alles in einem?
Ja, so ziemlich. Also ich bin natürlich hier nicht alleine. Ich habe auch noch einen Kollegen, mit dem ich das zusammen mache, mit dem ich ganz viele Ideen auch bespreche. Wenn ich mir irgendwas vorstelle und wo dann manchmal kommt, ja, können wir so machen oder nee, lass mal anders machen.
Ist das der Kollege, der heute an deinem Platz sitzt und freundlich mitschreibt? Ah, vielen Dank an den.
Aber ansonsten ist das so, dass wir hier ganz viel Freiheit haben, wie wir Themen umsetzen, weil wir aber eben auch dafür zuständig sind, dass es hinterher ordentlich aussieht. Das heißt, da muss auch immer was hinten bei rauskommen, was man sich angucken kann und möchte, was einen Mehrwert hat. Und das sind, manchmal ist es, dass wir auf Leute zugehen, dass ich hier im Haus jemanden anschreibe, hallo, wir würden gerne was machen zu Tag der Pflege. Oder heute ist Welttag der Stimme, war letztens. Oder es ist Tag des Pupsens. Oder also ich glaube, es war Welttag des Pupsens oder Tag des Pupsens, sowas. Und das ist dann
echt?
Ein Thema.
Welttag des Pupsens, ja, der ist an mir vorbeigegangen.
Ganz, ganz Schade wichtiger eigentlich. Tag. Ja. Hatten wir hatten wir, glaube ich, letztes Jahr groß auf Social Media.
Und habt ihr was zu Darmkulturen gemacht oder was?
Wir haben was gemacht, was passiert eigentlich, wenn man, woher kommt das Pupsen? Mhm. Warum macht man das und was würde passieren, wenn man es nicht macht?
Mhm.
Wenn das nicht rauskommt.
Den Clip muss ich nochmal raussuchen.
Ja. Da gehe ich dann auf die Leute zu und frage, hallo, hier ist Welttag des Pupsens, würden Sie sich dafür vor die Kamera stellen? Mhm. Versucht da dann... Oder es kommt jemand auf uns zu und sagt, hier, wir haben ein Thema, wir haben was Neues oder wir haben eine Idee, dass wir das dann umsetzen. Also es ist mal so. Und dann kriegen wir quasi so diese Idee, die sehr theoretisch ist und versuchen das dann umzusetzen, sodass man sich's angucken kann.
Jetzt gehört ja aber die Herausforderung auch dazu. Also die Livestreams, die sind ja, haben ja immer eine gewisse Länge sozusagen, da hat man auch Zeit fürs Gespräch. Aber ja, eigentlich ist euer Geschäft ja auch ein sehr kompaktes Geschäft, weil Social Media und so weiter ist ja in der Regel in 30-Sekunden Clips. Ja. Plus minus, würde ich sagen, oder? Bin ich da so,
ja,
bin ich
ja
da richtig unterwegs?
Doch,
also erlebst du das als eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen, so Inhalte denn auch so fokussiert zu bringen, dass das da eine Botschaft kommt? Oder ist das, was dir leicht fällt, wo du sagst, na, das ist eigentlich ganz easy?
Die Herausforderung ist eigentlich eher, dass indem wir dieses Spiel nicht immer mitspielen, auf Social Media trotzdem zu bestehen. Weil klar können wir 30-Sekunden-Clips aus Sachen machen, aber und das ist das, was gut laufen würde, wenn man vorne mit einer coolen Hook anfängt und dann ist das irgendwie super dynamisch oder sowas. Aber unsere Stärke in so einem Klinikum mit ganz vielen wichtigen Themen und Behandlungsmethoden und ganz viel Expertise, das ist nicht das, was unbedingt bei 30 Sekunden zum Tragen kommt, sondern eher in der Länge.
Ja.
Und das dann so zu verpacken, dass es trotzdem trägt, das ist die Herausforderung. Dann zu gucken, brauchen wir vielleicht ein anderes Format? Nee. Ist es dann vielleicht nicht ein Clip, der auf Instagram gut läuft, aber der trotzdem auf YouTube gut laufen würde, wo man ein bisschen mehr Raum sich nehmen kann. Mhm. Oder ist es auch, was eher für LinkedIn, also da gibt es dann auch nochmal verschiedene Plattformen, das dann so zu verteilen. Und dann natürlich auch so ein Gespräch, wenn ich ein Interview führe, so zu führen, dass dann trotzdem der Kern gut rauskommt und dass man den dann hinterher gut präsentieren kann, wie so eine Praline in so einem Buffet, obwohl natürlich das Buffet dann auch immer so mitgeliefert wird.
Jetzt ist ja so, Krankenhaus hat ja gerade durch Krankheit Themen, die in der Regel für die Menschen immer auch ernst sind. Social Media braucht auch immer eine gewisse Leichtigkeit, auch Themen zu präsentieren, damit Leute hängen bleiben. Und es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Trends, auch aus dem Gesundheitskrankheitswesen, Krankenhauswesen kommend in Social Media, die auch zum Teil sehr lustig sind, Spaß machen und so weiter. Wie ist denn euer Blick darauf, zu sagen, was machen wir mit an Trends, was nehmen wir gern auf oder wo ist für uns auch die Grenze zwischen Seriosität und Klamauk? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, doch, genauso in die Richtung. Also das war auch am Anfang, war das so eine Suche, wie wir uns da einnorden können. Und uns war von Anfang an ganz wichtig, dass wir uns nicht über Krankheitsbilder lustig machen, nicht über einzelne Berufsgruppen, dass wir nicht Berufsgruppen gegeneinander ausspielen, dass wir uns nicht über die Sorgen lustig machen, mit denen die PatientInnen hierher kommen und dass dadurch natürlich dann auch mal ein Trend irgendwie hinten runterfällt. Was aber, finde ich, gar nicht so schlimm ist, weil wir ja trotzdem wichtige Themen haben, mit denen wir relevant sind. Und das ist, was so mein Ziel ist, auch bei Social Media, indem wir das hier machen, dass wir, weil es ja schon so viel gibt auf Instagram, es gibt zu jedem Thema was, es gibt ganz viele Content-Erstellende, ganz viel, die auch schon was aus dem Krankenhausbereich machen, was aber nicht immer auf der Expertise fundiert, die es bräuchte. Da werden Tipps gegeben und da werden Ratschläge gegeben, die manchmal stimmen, manchmal nicht stimmen, die etwas überdramatisieren, was eigentlich gar nicht so groß ist und dass wir dann da dagegen halten und wirklich sagen, das sollte man ernst nehmen, das sollte man nicht ernst nehmen. Das ist ein Thema, wo man zur Vorsorge gehen sollte oder das jetzt braucht man nicht unbedingt oder so. Also das ist, dass wir da Verlässlichkeit bieten auch wenn wir nicht bei jedem Trend mitmachen.
Ja, okay. Ja, aber es ist auch wichtig, das wird mir gerade nochmal so klar, dass man eine sachgerechte, professionelle Aufklärung auch bietet, klassisch in dieser Welt des Social Media, was sich ja enorm entwickelt hat und wo du sagst, richtig, da gibt es mittlerweile viele unterschiedliche Stimmen und ich als Nutzer kann auch nicht immer jede Quelle prüfen, muss aber natürlich kritisch bleiben. Wer bietet mir da wie was an?
Ja, und da sind wir eben ein bisschen von abgebogen, ist Instagram und Co. funktionieren gut, wenn sie leicht sind, wenn es Spaß macht, weil wir gehen da ja hin, um zu konsumieren, um unsere Freizeit dort zu verbringen und dann will man nicht unbedingt nur ganz schlimme Krankheitsbilder sehen, die natürlich aber trotzdem wichtig und relevant sind. Und das war auch ein Gedanke, den ich vorher nicht hatte, bevor ich hierher gekommen bin. Wenn ich hier arbeite, dann sehe ich ja auch ganz viel oder ich bin ja auch bei OPs dabei, die für die Betroffenen vielleicht vorher ganz viel Leid bedeutet haben, bis sie dann jetzt diese Behandlung bekommen. Und was mir da aber hilft und was ich auch glaube, nach außen hilft, das so ein bisschen zu balancieren, dass wir hier so viel Leute haben, die das wirklich mit Herzblut machen, die jeden Tag mit Herzblut hierher kommen und ganz viel dafür getan haben, das gut zu machen, in den OPs, auf den Abteilungen, als Operateurinnen, als Therapeutinnen, als Pflegende. Da ist so viel, was ich auch vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was sie dagegen halten können und was so viel Hoffnung gibt. Und das finde ich, das ist was immer so die Basis sein sollte, wenn wir auf Wenn wir einen Film machen oder wenn wir was irgendwie was posten, dass diese Hoffnung mit drüber kommt. Natürlich gibt es ganz viel doofe Sachen, die man alle nicht haben will, aber man kann einfach auch ganz viel dagegen tun.
Ja, und es ist ja wirklich das Spannende, dass ihr in ausgewählte Situationen ja wirklich hineingehen dürft. Natürlich alles sauber geklärt vorher mit Einwilligungspatienten, aber ihr dürft da ja wirklich sehr nah dabei sein, um das auch aufzunehmen. Spannende Punkte, wo andere ja, die jetzt nicht an Patienten nah arbeiten, gar nicht so nah rankommen. Ne? Du hast jetzt schon ein paar Mal erzählt, bevor du hierher gekommen bist, das würde mich nochmal interessieren. Ich weiß, du bist ja, jetzt muss ich es richtig sagen, ich glaube aus Mannheim ist richtig, oder war es Ludwigshafen?
Ich bin in Mannheim geboren und in der Nähe von Ludwigshafen aufgewachsen, was jetzt nicht so weit voneinander wegliegt, aber da ist der Rhein dazwischen.
Diese tschechische Stadt, habe ich dir schon mal erzählt, da gab es in meiner Kindheit die Story, wir wollten nach Mannheim und haben uns in Ludwigshafen die ganze Zeit verfahren, weil diese Städte so ineinander übergehen.
Ja.
Und aus dieser Stadt kommst du.
Ja.
Und was hat dich nach Bielefeld gebracht und dann nach Bethel?
Nach Bielefeld hat mich die Arbeit gebracht. Also ich bin zur Ausbildung nach Köln gezogen und war dann da eben, hab da gelernt und bin dann von da aus nochmal umgezogen. Und dann irgendwann hat sich hier in Bielefeld eine Stelle ergeben. Und ich bin vorher so oft umgezogen, dass ich dann hier gesagt habe, hier möchte ich gerne bleiben, hier finde ich es schön, auch weil ich nicht nochmal umziehen will. Und habe dann auch, als hier der ursprüngliche Vertrag geändert hat, habe ich mich hier weiter umgeguckt und wollte dann gerne irgendwas weiter mit Medien machen. So, habe dann geguckt, vorher war ich ja nur dafür zuständig, dass irgendwas gut klingt oder gut aussieht und wollte aber auch gerne, weil ich ja auch so Öffentlichkeitsarbeit schon ehrenamtlich mache, das dann nochmal weiter vertiefen, weil mir das auch Spaß macht, dass ich nicht nur hinter der Kamera bin, sondern auch, dass dann so bestimme, was vor die Kamera kommt und habe mich umgeguckt und dann war das hier so ein kleiner Wink des Schicksals, dass ich hier auch ein Praktikum machen konnte in meinem Studium und das war dann wirklich so die Erfüllung von diesem, was ich mir vorher erträumt hatte, weil ich hier das machen kann, was ich wollte. Ich darf kreativ sein, ich darf mit Medien arbeiten, darf ganz neugierig sein, darf ganz spannende Sachen sehen und Fragen stellen. Das ist so jetzt, macht so schon Spaß, aber was es für mich dann noch hier viel besser macht, ist, dass ich hier das Gefühl habe, es hat auch einen Sinn. Es hat nicht nur den Sinn, ich verkaufe was, sondern ich kann auch aufklären, ich kann Ängste nehmen, indem wir was zu Behandlungen müssen oder zu OPs.
Ja.
Oh, ja. Das.
Mhm. Ja, schön. Und du hast nebenbei bemerkt, habe ich mitbekommen, ja, es gibt neben dem, das hört man ja durch deine Leidenschaft und dass du auch hier ein Stück deiner Traumstelle gefunden hast, gibt es die große Chance, dass du in Bielefeld bleibst, weil du hast ja jemanden gefunden, mit dem du beschlossen hast, etwas enger durchs Leben zu gehen. Das freut mich sehr. Ich sage es aber deshalb, weil ich weiß, er ist ein treuer Hörer unseres Podcastes und dann hast du gerade das Ehrenamtliche angesprochen, du bist beim THW. tätig seit vielen, vielen Jahren. Wie ist es denn dazu gekommen? Ist ja auch jetzt, also machen bestimmt ganz viele Menschen, ist ja eine wichtige ehrenamtliche Einrichtung, aber ist jetzt auch nicht, also bin noch nicht so vielen begegnet, die beim THW sind. Oh, es ist so selbstverständlich, dass sie nie drüber gesprochen haben.
Also das, du bist bestimmt schon mal jemandem begegnet,
ja,
der dort ein Ehrenamt hat. Also das sind ja insgesamt deutschlandweit also an die 90.000. Das heißt, garantiert bist du schon mal jemandem über den Weg gelaufen. Dass ich da damals mich für interessiert habe, war es aus ein bisschen aus einer Trotzreaktion raus entstanden, weil ich bin so oft in Fußgängerzonen angesprochen worden, hallo, hier wollen Sie nicht spenden für das und das, für Tiere, für Kinder, für weiß ich nicht. Und das hat sich immer nicht so richtig angefühlt, weil ich immer gerne wissen wollte, was passiert denn mit dem Geld und kommt das dann wirklich den Tieren und den Kindern zugute? Und wusste aber, ich will trotzdem noch irgendwie helfen, ich will irgendwas machen, aber jetzt nicht unbedingt mit Geld. Und dann wurde es eben, habe ich mich für ein Ehrenamt interessiert, gerade so in Richtung Bevölkerungsschutz, um da mit dem helfen zu können, was ich habe, nämlich Zeit und auch die körperliche Kraft. Und dann habe ich ein bisschen abgewogen, Feuerwehr, THW, und dann wurde es das THW. Und das macht einfach total viel Spaß. Und da bin ich jetzt seit über 10 Jahren und mache da genau das, was ich jetzt hier auch mache, eben auf ehrenamtlicher Basis. Das heißt, ich mache Öffentlichkeitsarbeit, ich betreue auch da Social Media Kanäle, kümmere mich um die Presse, kümmere mich um die Webseite. Und das, was das so verbindet, das, was ich hier und dort mache, ist, dass ich auch da das Gefühl habe, es hat so einen Sinn für mich. Weil ich auch da mit meiner Arbeit, die jetzt nicht direkt den Ausgang entscheidet, also ich bin ja jetzt hier nicht und stehe mit am OP-Tisch oder stehe am Bett und helfe dort. Und wenn ich im Einsatz bin, dann bin ich ja nicht ganz vorne mit dabei und helfe, die Sandsäcke zu schleppen oder ein Haus abzustützen oder einen Baum von der Straße zu ziehen. Aber indem ich darüber berichte, sehen das andere, finden das interessant, möchten mitmachen. Es hilft auch schon einfach, dass man weiß, was da passiert, um ein Verständnis zu haben, um dann, das ist jetzt mehr so das THW-Beispiel, wenn dann da große blaue Autos auf der Straße stehen, zu wissen, die stehen da nicht aus Spaß, sondern das ist ein Einsatz. Oder es ist eine Übung, aber dann stehen sie mehr am Rand und nicht im Weg. Das ist, um das dann wieder zu erkennen, um dafür so ein Bewusstsein zu schaffen, dass es das gibt, dass das wichtig ist, auch da wieder, um so ein bisschen Hoffnung mitzugeben. Gerade wenn alles irgendwie doof ist und alles anstrengend ist, sowohl politisch als auch weiß ich nicht, dann da immer zu sagen, es gibt Leute, die helfen mit ganz viel Engagement und ganz viel Liebe für das, was sie tun.
Aber ich verstehe, also du machst ja die Öffentlichkeitsarbeit, aber wenn dann so das THW angefordert wird für einen Einsatz und so weiter, dann bist du mit an vorderster Linie dabei, oder?
Dann bin ich mit der Kamera dabei.
Ah, mit der Kamera. Also du machst jetzt keine Einsätze sozusagen in all dem Spektrum, was das THW so anbietet.
Könnte ich auch. Also weil wir es fangen da alle auch mit der Grundausbildung an. Das heißt, es haben alle das gleiche Basiswissen, auf dem dann aufgebaut wird, aber ab da spezialisiert es sich dann, so zum Beispiel auch wie in der Pflege, wo alle mit der gleichen Ausbildung anfangen und dann gucken, so in welche Abteilung möchte ich, wie will ich darauf aufbauen, und dann ist man so in seinem Bereich, und beim THW eben auch, dass man dann sich da auch so Fachwissen aneignet.
Und hast du dann immer so einen Notfallpieper dabei bei dir? Weil die Einsätze kommen ja auch nicht so geplant. Oder seid ihr da so geplant und habt ihr dann auch so eine Art Rufbereitschaft oder so? Also ich frage das vor allem vor dem Hintergrund, weil du hast ja hier, weiß ich, ja auch einen Job, der jetzt nicht nur von 9 bis 4 geht, sondern der hat seine, also ihr seid ja auch viel in den Abendstunden unterwegs, um Veranstaltungen, Livestreams und so weiter zu machen.
Ich bin übers Handy zu erreichen. Einige von den anderen haben Pieper. Und das ist das, was es damals für mich von der Feuerwehr unterschieden hat. Ganz viele oder einige Einsätze beim THW sind vorgeplant. Da weiß man dann eine Woche vorher, wenn es gut läuft, oder eben Tage vorher, dass es bald losgeht, und dann kann man sich darauf vorbereiten, oder es ist einfach wirklich akut. Und dann ist da der Vorteil, dass die Arbeitgeber da auch dann Verständnis für haben. Und wenn ich dann irgendwann hier dann nur zu dem Stift fallen lassen muss, dann, weil wenn es wirklich wichtig ist, dann ist das okay. Oder ich kriege einfach von denen, die dort sind, kriege ich vielleicht ein Foto für uns zugeschickt oder sowas. Also das, ich finde, man kann das gut arrangieren, und das ist auch was sich ergänzt.
Wenn du so beruflich so viel selbst Filme machst, ehrenamtlich in Dings, hast du privat überhaupt noch Bock, Filme zu gucken, oder liest du dann lieber ein Buch oder guckst einfach nur in die Natur?
Ich gucke auch gern Filme. aber das, da kann ich, wenn ich das mit jemandem zusammen gucke, dann auch schon ein bisschen nervig sein, weil ich dann sage, warum haben sie das denn so gemacht? Oder guck mal, das ist ja schön.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Guck mal, das ist ja, das Bild, guck dir das an. Guck, schön, schön, Ton, schön. Oh mein Gott.
Ich habe das überlegt, so. Danke, dass du selber sagst, ich habe überlegt, ob ich dich frage, ob du eigentlich sozusagen einfach so einen Film gucken kannst oder ob du immer die Kameraführung mitgehst und so weiter und so fort.
Ja.
Also
Berufskrankheit.
Berufskrankheit, ja. Ich habe schon jetzt auch gehört und wir haben es mehrfach gesagt, dass du dich hier sehr wohlfühlst, das ist wunderschön, aber hättest du, wenn dir jemand, also nicht, dass du hier gehst, aber sondern wenn dir nochmal jemanden den super anbietet, eine Kameraführung bei einem bestimmten Projekt zu machen, Film und so weiter, wenn es da einen großen Traum gäbe, der ja auch Traum bleiben darf, gäbe es da was?
Das wäre dann die Notwendigkeit, dass jemand sagt, ich habe eine Zeitmaschine und ich fahre dich zurück. Ich wäre gern bei, beim Dreh von Herr der Ringe dabei gewesen.
Ah ja. Warum da?
Weil das ein Riesenprojekt war und das, wo auch ganz viel Gewerke miteinander arbeiten müssen. Und damit da auch ein gutes Produkt bei rauskommt. Und ich glaube, dass da eine ganz tolle Stimmung am Set war und auch alle wussten, das ist ein Megaprojekt, was wir hier haben. Mhm. Und das macht einfach total Spaß. Und auch wenn es lange, kalte Nächte sind, wir sind alle für das gleiche Produkt da. Ich glaube, dass so dieser Team-Spirit da richtig cool war. Auch anstrengend natürlich. Aber so drunter gehe ich hier nicht weg, wenn es nicht Herr der Ringe ist.
Ja, gut, dann das ist gut zu wissen. Das macht uns sicher und hört deine Chefin bestimmt, ja. Hast du denn immer, das habe ich gerade noch mal so überlegt, wenn du so eine Idee angehst, so ein Projekt, hast du schon immer das fertige Produkt so ein bisschen vor Augen? Weil ich weiß das deshalb, also mir fehlt diese Gabe, ich könnte das nicht. Ich bin nicht so ein visueller Mensch an dieser Stelle, dass ich sage, es gibt ja so Leute, die kommen in den Raum, richten den gedanklich ein und sehen, wie der fertig ist. Das hätte ich nicht. Ich müsste da immer hin und her schieben. Wie machst du das denn mit so einem Film?
Das ist, ich habe vorher wie so ein Mosaik im Kopf. Ich weiß ungefähr, welche Steine, welche Bilder ich brauche, damit es hinterher rund ist, damit man es sich gut angucken kann, damit man aus allen Richtungen mal was gesehen hat, damit man weiß, wer hat was gemacht, wie sieht das aus. So. Und sobald ich alle Steine beisammen habe beim Dreh, bin ich happy. Und dann gibt's natürlich immer noch Sachen, die vorher nicht geplant sind. Mhm. Da passiert dann noch was und das ist natürlich dann auch cool. Und das sowas macht dann so ein Film dann nochmal auch anders lebendig. Aber das ist so das Handwerkszeug, das man so auf dem Weg mitbekommt, so über die Jahre in dem Beruf. Da hilft mir, dass ich natürlich auch vorher schon beim Fernsehen war und da nie selber Kamera geführt habe, aber eben den Ton mitgemacht habe und ganz viel Interviews mitbegleitet habe und da dann mitgehört habe, wie wird dieses Interview geführt, wie wird nachgehakt, welche Bilder sammelt dann hinterher die Kamerafrau, der Kameramann, dass dann so dieses leere Mosaik im Kopf zu haben, und dann die Steine nur noch sammeln zu müssen. Das ist was man, glaube ich, lernt.
Ich bin beeindruckt. Amelie, ich bin sehr froh, dass wir dich hinter der Kamera vorgeholt haben, vor die Kamera und an den Ton, ans Mikro, weil das wäre ja echt vergebens und schade gewesen, wenn uns das nie gelungen wäre. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und den Einblick in deine Arbeit und die Welt der Unternehmenskommunikation in unserem Haus. Danke dir.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.